Herzlich willkommen zurück, Magda. Danke, danke. Okay, nee, bitte nee. Erst danach. Spaß. Okay, also ich steige jetzt einfach mal voll ein. Ich war jetzt ein halbes Jahr weg, konnte man jetzt schlecht nie mitkriegen, außer man war ein halbes Jahr nicht hier. Das wäre traurig, aber dann schön, wenn ihr heute hier seid. Und natürlich ist die große, spannende Frage, vielleicht nicht unbedingt für euch, aber zumindest für mich, habe ich mich verändert? Also, ich kann auf die Frage definitiv mit Ja antworten, aber ob ein Mensch sich wirklich verändert hat oder ob sich ein Mensch verändert, kann man ja nur dann wissen, wenn man den Mensch vorher kannte. Wenn man weiß, wer er vorher war. Ich kann ja nicht einfach auf die Straße gehen und zu einem fremden Menschen sagen, Wahnsinn, du hast dich ganz schön verändert in den letzten Jahren. Und der guckt mir dann und sagt, und wer bist du? Genau, also es braucht halt irgendwie ein Wissen über den Menschen, um ein Urteil darüber sprechen zu können, ob der andere sich verändert hat. Und die Frage, und das heißt, die grundsätzliche Frage, die da vorkommt, sorry, wenn ich mit meinem Deutsch heute ein bisschen, ihr könnt das verstehen. Die Frage, die also vor, hast du dich verändert und wenn ja, wie kommt oder kommen muss, ist, wer bin ich, wer bist du? Und diese Frage nach, hey, wer bist du eigentlich, habe ich wahrscheinlich im letzten halben Jahr so an die 1743 Mal gehört. Und so nach dem 100. Mal etwa hatte ich dann auch eine Antwort für mich raus, mit der ich irgendwie konform gehen konnte. Egal. Denn was sagt man denn, wenn jemand ihn fragt, hi, wer bist du? Also ich meine, ich kann halt Sachen über mich sagen, die ich weiß. Ich weiß, dass ich 20 bin. Ich weiß, dass ich mein Abitur gemacht habe. Ich weiß, dass ich jetzt auf der Suche bin nach einem Studienort. Ne, solche Sachen. Ich kann sagen, was ich mag. Ich mag zum Beispiel Mangos oder Nudelsuppe oder generell einfach essen. Keine Tacos mehr. Ich kann auch Stärken und Schwächen von mir nennen. Ich habe zum Beispiel kein Problem damit, vor vielen Menschen zu sprechen. Aber ich kann zum Beispiel absolut keine Leute anrufen. Das ist, habe ich voll die Phobie. Also das sind so Sachen, von denen sage ich, okay, die gehören zu mir, die habe ich kennengelernt von mir, die weiß ich mittlerweile, weil ich die in den letzten 20 Jahren irgendwie haben die sich entwickelt oder die sind hochgekommen, die merke ich. Aber das sind ja keine Sachen, die Beständigkeit haben. Das sind ja keine Sachen, die vielleicht in 40 oder 50 Jahren noch so sind. Zumindest hoffe ich das in manchen Punkten, weil das wäre echt schwierig, wenn ich in den nächsten Jahren immer noch nicht telefonieren könnte. Also was sage ich, wenn ich sage, das bin ich? Was ist wirklich der Punkt, der sich nicht verändern wird? Und weg von mir und hin zur Bibel, weil darum geht es heute Abend. Es gibt einen Mann in der Bibel ziemlich zu Beginn, der sich genau mit dieser Identitätsfrage auseinandersetzen musste, gezwungenermaßen. Dieser Mann war Mose. Und bevor wir jetzt aber seine ganzen Probleme analysieren, will ich erstmal gern mit euch schauen, wer war Mose. Weil, wie gesagt, wir können nicht von seiner Veränderung sprechen, wenn wir nicht wissen, wer er vorher war. Und jetzt musst du ein bisschen klicken. Also, Mose ist in einem Land geboren worden, das heißt Ägypten. Und er war der erstgeborene Sohn einer israelitischen Familie. Du darfst gern klicken. Zur Zeit Moses Geburt gab es einen Pharao, der sozusagen der König von Ägypten. Und der hat seinen Soldaten befohlen, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten umzubringen. Das heißt, Moses Mutter musste ihn verstecken und als sie das nicht mehr konnte, als nichts mehr ging, hat sie ihn in so ein Körbchen gelegt und halt in den Fluss reingelegt und den wegschwimmen lassen. Was man halt so macht, um sein Kind zu beschützen. Das heißt, im Prinzip von Erstgeborener einer israelitischen Familie wurde er dann später zu einem Findelkind. Denn er war einfach mal auf dem Wasser und hatte keine Eltern mehr. Jetzt kamen die Umstände ganz glücklich, nämlich hat ihn die Pharaonentochter, die Prinzessin, gefunden und dachte sich natürlich, was sich alle Frauen denken, oh, süß Baby, nehme ich. Hat ihn also aus dem Wasser gefischt und hat ihn sozusagen in den Palast mitgenommen. Und dort wuchs er jetzt auf. Das heißt, aus dem Findelkind wurde auf einmal ein ägyptischer Prinz. Günstige Umstände, würde ich sagen. Wenn ihr mich fragt, das Beste, was ihm hätte passieren können, wenn er in seiner Familie weitergelebt hätte, wäre er entweder Sklave geworden oder tot. Ist jetzt nicht so eine gute Auswahl. Aber natürlich merkte Mose, dass irgendwas nicht stimmte. Also allein von der Art und Weise, wie die Ägypter die Israeliten behandelt haben, merkte er, damit komme ich nicht ein Herr, das finde ich nicht gut. Und irgendwas stimmt da nicht. Und das heißt an irgendeiner Stelle, als mal wieder einen Ägypter einen Israeliten verprügelt hat, ist ihm der Kragen geplatzt und der hat den Typen erschossen. Einfach umgebracht. Das ist ein ziemlich harter Abstieg von Prinz zu Mörder. Und was muss man machen, wenn man gemordet hat? Also grundsätzlich bitte ihr stellt euch der Polizei. Aber ja, du darfst gern. Klick einfach, wann du denkst. ihr stellt euch bitte der Polizei, aber Mose, da gab es jetzt noch nicht so viel Polizei. Das heißt, seine erste Reaktion war, ich lauf weg. Und so wurde aus Mörder Flüchtling. Und jetzt reiste der 40 Tage durch die Wüste und hat gesucht nach einem neuen Platz, wo er so hinkommen könnte. Und kam in einem Land an namens Midian und fand dort eine Frau, bekam mit der zwei Söhne und seine Schafsherde und hatte einen coolen Job und so. Also eigentlich dafür, dass der Flüchtling und ein gesuchter Mörder war, war er dann eigentlich ganz glücklich soweit. Das ist also Mose. Das ist, wie er sich selber identifizierte über die Zeit und wie er über sich dachte, sein ganzes Leben lang. Und dann geschah natürlich was natürlich alles veränderte, und das war natürlich Gott kam ins Spiel. Und weil diese ganze Geschichte im Alten Testament steht und nicht im Neuen, kommt Gott nicht einfach so in Form von einer Stimme oder so und sagt mal, hey Mose, sondern der fackelt kleinen ganzen Busch an und brüllt Mose an, dass er seine Schuhe ausziehen soll. Was man halt so macht. In Exodus oder 2. Mose 3, Vers 4 steht: Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Und Mose antwortete: Hier bin ich. Ich finde, man kann diese Stelle wirklich schnell überlesen, weil im Prinzip da nichts Spannendes drinsteht im Vergleich zu dem, was vorher und nachher passiert. Aber Tatsache ist, dass diese Stelle wirklich ausschlaggebend ist für das, was danach passiert, weil Gott ruft Mose bei seinem Namen. Was er damit ausdrückt ist: Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen und ich habe dich geschaffen. Du bist mein Kind. Du bist mir nicht fremd. Und das ist mein erster Punkt heute Abend. Wir sind Kinder Gottes. Ich bin ein Kind Gottes und du bist ein Kind Gottes. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret für Mose in der Situation oder für mich? Es bedeutet, dass wir neben unseren biologischen Eltern natürlich auch noch einen Vater im Himmel haben. Einen Vater, der uns geschaffen hat, der uns besser kennt als jeder sonst auf dieser Welt und der uns seinen Namen gegeben hat. Wir sind auf einmal nicht mehr bloß Daniel Kümmling, sondern wir sind auf einmal Daniel Kümmling Christus. Wir sind nicht mehr nur Jenny Stölzel, sondern Jenny Stölzel Christus. Oder was auch immer euer Name ist. Es bedeutet, dass wir seine Identität in uns tragen, seinen Namen, dass wir Teil seiner Familie sind, Teil seiner Identität. Und das ist eine Sache, die wird sich niemals ändern. Völlig egal, wie viele Jahre vergehen. Völlig egal, ob ich irgendwann keine Mangos mehr mag, dass ich ein Kind Gottes bin, das bleibt. Und das bezeugt Gott in 1. Johannes 3,1. Und da sagt er: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Moses Meinung darüber, wer er selber ist, wie er sich über die Jahre gesehen hat, das wird sich verändert haben. Das wird sich verändert haben, als er den Soldaten umgebracht hat. Das wird sich verändert haben, als er auf der Flucht war. Das wird sich verändert haben, als er seine Frau kennengelernt hat. Seine ganze Identität und das, was er, wie er sich selber ansah, hat sich verändert. Aber in Gottes Augen hat sich Mose nicht verändert. In Gottes Augen war Mose immer sein Sohn, war er immer sein Kind, das er liebt, völlig egal, was er getan hat und ob der nur Ägypter oder Israelit war, ob der Sklave oder Prinz war. Nachdem Gott Mose also bei seinem Namen gerufen hat, um ihm zu erklären, was jetzt so sein Auftrag ist und was er jetzt da so machen soll, begann dann die eigentliche Diskussion um das ganze Thema. Und das hat mich so ein bisschen an meine Mutti und mich erinnert. Also mittlerweile ist alles ein bisschen entspannter. Aber grundsätzlich hatten wir immer die Diskussion um mein Zimmer. Und meine Mutti hatte mich freundlich darum gebeten, also freundlich beim ersten Mal, dass ich es doch aufräumen möge. Ich dachte mir: Ja, ja, kann ich ja machen, aber es gibt noch so viele Gründe, warum ich das jetzt gerade nicht tun sollte. Zum Beispiel, ich hatte Hausaufgaben und meine Schulbildung ist ja obviously wichtiger als der Schimmelgrad meiner Kleidung oder des Essens in meinem Zimmer. Oder die Termine in Großgrabe, weil Gott sollte meine erste Priorität sein, richtig? Oder der Friseurtermin, den ich an dem Tag hatte, weil meine Mutti will mich ja irgendwann auch mal unter die Haube kriegen. Also es gab wirklich wichtige Gründe, warum ich dieses Zimmer nicht aufräumen könnte oder sollte in diesem Moment. Und trotzdem habe ich mich am Ende des Abends meistens in einem aufgeräumten Zimmer wiedergefunden. Mose war also in einer ganz ähnlichen Situation. Der wollte zwar jetzt nicht zwangsläufig zum Friseur, was er vielleicht hätte tun sollen, aber er fängt an, Gott all die Gründe zu nennen, warum er diesen Auftrag jetzt nicht tun kann. Warum er das, was Gott von ihm möchte, nicht machen kann. Er sagt, ich bin nicht gut genug. Die werden mir nicht glauben und ich habe ehrlich gesagt keinen Beweis für das, was du mir hier gerade sagst. Ich weiß nicht mal so richtig, wer du eigentlich bist. Also ich meine, ich sollte jetzt meine Schuhe ausziehen, du redest mit mir, aber wer bist du eigentlich? Ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet. Sie werden mir nicht zuhören. Er sagt auch ganz praktische Dinge wie, ich habe überhaupt keine laute Stimme. Ich kann gar nicht vor so vielen Menschen sprechen, vor einem ganzen Volk. Und letztendlich, falls du es noch nicht so mitgekriegt hast, Gott, ich habe da jemanden umgebracht. Ist jetzt eher ungünstig, dahin zurückzugehen. Also für mich klingen diese Gründe von Mose wirklich verständlich. Für mich klingt es verständlich, dass er nicht dahin zurück wollte. Für mich klingt es verständlich, dass er diesen Auftrag nicht durchführen wollte. Aber die einzige Reaktion, die Gott darauf zeigt, ist, dass er sagt, ich bin bei dir, Mose. Ich bin bei dir. Und damit sind wir heute Abend bei Punkt 2, nämlich unsere Identität ist gegründet auf der Gegenwart Gottes. Unsere Identität ist gegründet auf der Gegenwart Gottes. Gott sagt zu Mose, Buddy, ich weiß das. Ich weiß, ich kenne deine ganzen Gründe. Ich habe das alles schon gehört. Ich kenne deine Vergangenheit. Ich weiß, dass du ihn umgebracht hast. Ich weiß, dass du selber von dir denkst, dass du nicht gut genug bist und so weiter und so fort. Und das mag alles wahr sein, das kann alles stimmen, aber das ist gerade überhaupt nicht relevant. Das ist gerade nicht wichtig für das, was ich dir hier auftrage. Das ist nicht wichtig für das, was du für mich tun sollst. Denn ich bin bei dir. Und es kann sein, dass du nicht genug bist, aber ich bin es. Und solange ich mit dir jeden einzelnen Schritt gehe, bis mein Volk frei ist, wirst du ausreichen. Und genau das sichert er ihm zu. Ich werde bei dir sein. Und solange ich bei dir bin, ist deine Identität völlig klar. Da geht es nicht darum, was du früher gemacht hast oder wer du vielleicht mal warst, sondern da geht es darum, was ich dir jetzt gerade zuspreche. Und ich spreche dir zu, du bist genug, weil ich bei dir bin. Bevor ich vor ein paar Jahren nach Frankreich geflogen bin, haben einige Leute zu mir gesagt, oh, das würde ich mir nie trauen und so. Ich bin aber auch noch ein bisschen eher nach der 10. Klasse. Und ich habe immer gedacht, ich mir auch nie. Also ernsthaft, ich bin ja, das wissen vermutlich wirklich viele, ja der größte Schisser, wenn es darum geht, Kontrolle abzugeben. Einfach mal laufen zu lassen, keinen Plan zu haben und vor allem keinen Plan B und C und D zu haben, falls Plan A nicht und B und C und D nicht funktionieren. Also, und dann sollte ich einfach so in den Flieger steigen, in ein Land fliegen, dessen Sprache ich nicht spreche, in einer Familie leben, mit der ich einmal vorher geskypt hatte. Also, ich hatte Panik. Aber ganz egal, wohin ich gegangen bin, ob das jetzt Frankreich war oder Amerika, ob das meine Schule danach war oder ob das jetzt mein Studium demnächst wird, ich hatte niemals das Gefühl, dass Gott nicht da war. Es gab wirklich Scheißzeiten, es gab schwierige Momente, aber Gott war immer da. Er hat immer gezeigt, ich bin bei dir. Und solange ich da bin, kannst du das hier schaffen. Moses Leben war echt nicht das Beste. Aber ich frage mich, hätte Mose sein ganzes Volk aus der Sklaverei befreien können, wenn er nicht durch die Schritte gegangen wäre, durch die er vorher durch musste? Hätte er wirklich all das schaffen können, wenn er nicht hätte, was er erlebt hat? Die Dinge, die Mose Gott erzählt darüber, warum er das alles nicht tun kann, das sind in seinen Augen seine Fehler, seine Sünden, seine schwarzen Ecken, seine Kanten. Aber für Gott sind genau diese Dinge, genau das, was er durchgangen hat, diese ganze Identitätskrise, diese ganzen Wechsel von seiner Identität, dieses Ganze, was er erlebt hat, was er durchfühlt hat, was er Schritt für Schritt gemacht hat, das sind Gottes Gründe, Mose zu berufen. Das sind Gottes Gründe dafür, dass er sagt, dich und niemand anderen. Und das ist mein letzter Punkt heute Abend. Unsere Sünden, unsere Fehler definieren uns nicht. Das ist nicht, was uns ausmacht. Ja, Mose hat einen Menschen getötet. Und hierzulande wäre er dafür mindestens lebenslänglich ins Gefängnis gekommen. Und zu Moses Zeiten gab es auch noch keinen Jesus, der am Kreuz hing und für all das gestorben ist, was Mose da verbockt hat. Und trotzdem hat irgendwas davon, was Mose durchlebt hat, Gott daran gehindert, ihn beim Namen zu rufen? Hat irgendwas davon Gott daran gehindert, Mose sein Kind zu nennen? Oder hat irgendwas Gott daran gehindert, Mose zu beweisen, dass er gut genug ist, dass er geliebt ist, dass er auserwählt ist, dass er würdig ist, dass er gut genug ist? Gott hat es nicht gehindert. Gott hat es genutzt. Gott fokussiert sich nicht auf unsere Schuld. Gott fokussiert sich nicht darauf, was wir alles falsch machen, was alles schief läuft. Natürlich fühlt er mit uns. Natürlich sieht er, wenn wir uns schlecht fühlen. Natürlich sieht er, wenn wir uns schuldig fühlen. Natürlich sieht er und fühlt er, wenn wir traurig sind und wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug. Und dann ist er da und dann sagt er, ich höre dir zu, und dann fängt er das auf und dann redet er mit dir darüber. Aber das ist nicht sein Fokus. Gott geht es darum, dass wir all das überwinden. Gottes Fokus liegt darauf, dass wir frei werden von all dem. Er sorgt sich um uns, aber sein Fokus liegt auf unserem Herzen und nicht auf unserer Schuld. Also zurück zu meiner Anfangsfrage von, wer bin ich? Was definiert mich? Was sind die Dinge, die vielleicht in 10, 20 oder 100 Jahren, falls ich so lange mache, wirklich noch stehen? Das ist erstens, ich bin Magdalena Christus. Ich bin sein Kind. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gesehen von Gott. Ich bin geliebt von Gott. Ich bin auserwählt von Gott für das, was er für mich vorhat. Ich bin fähig und würdig, weil er mich fähig macht, weil er mich befähigt. Ich bin niemals allein. Völlig egal, was für Umstände da sind. Und vor allem bin ich nicht davon definiert, was ich für Fehler mache, was meine Sünden sind. Ich hatte im letzten halben Jahr die Chance, Gott wirklich zuzuhören, weil ich Raum geschaffen habe. Weil ich keine Pläne hatte, die ich abarbeiten konnte. Weil ich keinen Plan B hatte, falls Plan A nicht aufgeht, weil es gar keinen Plan A gab. Und ich möchte, dass ihr in den nächsten Wochen mal aufhört, Gott davon zu erzählen, warum ihr alles nicht machen könnt. Warum ihr nicht gut genug seid. Warum das, was ihr jetzt gerade seid, nicht ausreicht. Und stattdessen ihm zuhört und zuhört, was er sagt, wer ihr seid. Ich möchte, dass ihr zuhört, was für eine Identität er in euch reingelegt hat. Warum ihr Kinder Gottes seid. Warum er euch liebt. Warum er euch ausgewählt hat. Denn das ist nicht davon abhängig, was ihr macht, sondern wer ihr seid. Und wer ihr seid, das ist in Gottes Gegenwart gegründet. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir nicht davon abhängig sind, was unsere Fehler sind. Dass wir nicht davon abhängig sind, was wir falsch machen und wo wir nicht gut genug drin sind. Sondern dass du deinen Sohn geschickt hast und dass er am Kreuz dafür gestorben ist, dass wir frei davon sein dürfen. Dass unser Fokus weg davon gehen darf, was wir alles nicht können, und dahin gehen darf, wer wir sind in dir. Gott, ich bete, dass deine Gegenwart jeden Tag da ist, dass wir in deiner Gegenwart leben, weil wir in deiner Gegenwart erfahren, wer wir wirklich sind. Weil wir in deiner Gegenwart in Wahrheit leben. Und die Wahrheit ist nicht, was Mose gesagt hat. Die Wahrheit ist nicht, dass wir nicht gut genug sind, dass wir das alles nicht schaffen können, dass es doch jemand anderen gibt, der vielleicht viel besser dafür ist. Sondern die Wahrheit ist, dass du sagst, ich liebe dich. Dass du sagst, ich bin für dich da, ich bin bei dir, und egal durch was du gehst, ich werde dich tragen. Ich werde dich befähigen, wo du von dir alleine heraus nicht die Kraft hast. Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist, aber auch für all die, die nicht da sind, dass sie in den nächsten Wochen Platz machen für dich. Dass sie zuhören, dass wir verstummen für einen Moment, einfach um zu hören, was du über uns sagst, was du in uns hineingelegt hast. Dass wir in den Spiegel schauen dürfen und nicht mehr kritisieren, was wir sehen, sondern dass wir mit den Gedanken rangehen dürfen, dass du noch niemals in unseren Spiegel geschaut hast und nicht gemocht hast, was du gesehen hast. Gott, gib uns ein Verständnis dafür, wie sehr dein Herz für uns schlägt und wie sehr du uns liebst. Amen.